Dopingmittel sind in dem Sinn nicht einzeln wissenschaftlich geprüft. Die Sensationslust des Menschen im Sport ist einfach enorm. Die Enhanced Games, man nennt sie ja auch Dopingspiele, ist ein ganz konkreter Versuch, Doping freizugeben. Peter Thiel möchte den Supermenschen. Und dazu braucht er natürlich das Überschreiten von Grenzen.
Was du mir hier erzählst, das klingt ja einfach nur nach einer absoluten Dystopie. Wie so eine Superschurken-Story.
Genau das ist es. Genau das ist es. Paradigmenwechsel ist fast noch ein milder Ausdruck. Sport wird einfach immer mehr zum Spektakel und wie eine Zirkusveranstaltung. Du gehst immer von Idealen aus im Sport, aber das gibt's einfach nicht mehr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier einmal die Woche mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Fritz Sörgel. Fritz ist einer der führenden Forscher in Deutschland, wenn es ums Thema Doping geht. Wir sprechen darüber, was das eigentlich genau bedeutet, wie unfassbar ungerecht die Dopingstrafen sein können, vor allem wenn man die Sportarten im Vergleich betrachtet, und natürlich über die Enhanced Games, die sogenannten Dopingspiele. Und natürlich geht es auch darum, was das mit einer Gesellschaft eigentlich macht, wenn alle immer nur krasser werden wollen, also noch besser performen, noch besser aussehen wollen, noch besser im Sport werden wollen. Ist insofern vielleicht also auch eine ganz gute Folge für alle, die sich jetzt sportliche Neujahrsvorsätze gesetzt haben. Und ihr seht schon, wir starten heute ganz soft mit einer etwas kürzeren Folge ins neue Jahr rein. Ab nächster Woche gibt es dann aber wieder die volle Stunde auf die Ohren. Folgt gerne schon mal rein, lasst uns eine gute Bewertung da. Vielen Dank euch für euren Support und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge mit Professor Dr. Fritz Sörgel. Doping ist ja so ein wahnsinnig geflügeltes Wort. Ja, der stofft, der spritzt sich irgendwas, der will halt einen dicken Bizeps haben. Ich glaube, das wird in ganz vielen Kontexten verwendet, aber die wenigsten wissen eigentlich, was es überhaupt wirklich bedeutet. Was ist Doping denn in einem wissenschaftlichen Kontext?
Leistungssteigerung, und Leistungssteigerung haben Menschen schon immer gewünscht und werden sie immer wünschen, der verschiedensten Art. Und natürlich ist der Sport, der ein Phänomen eigentlich der letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahrhunderte erst ist. Es hat ja im Mittelalter in dem Sinn keinen Sport gegeben. Es hat irgendwelche Ritterkämpfe oder sowas gegeben. Aber Doping ist einfach die Anwendung von chemischen Substanzen in der Regel, gibt aber auch andere Tricks, eben um eine Leistung zu steigern.
Wo ist dann da diese Trennschärfe, weil leistungssteigernde Mittel gibt es ja noch und nöcher, aber wo ist diese Trennschärfe, dass dann auch was auf den Profisport bezogen wirklich auf dieser Dopingliste landet? Weil es gibt ja auch leistungssteigernde Mittel, wenn das, wie du gesagt hast, die Definition von Doping ist, die einfach legal sind. Wo ist da die Trennschärfe?
Die Trennschärfe ist eben die, dass man wirklich deutliche Hinweise hat, dass etwas Dopingmittel ist. Ein Problem haben wir allerdings bei der ganzen Geschichte. Die Dopingmittel sind in dem Sinn nicht einzeln wissenschaftlich geprüft, sondern man sagt eben, wir wissen von Anabolika, nehmen wir mal die Gruppe, weil halt man gerne immer über Anabolika spricht und immer dann natürlich gleich auch an Muskeln denkt, ja. Die Anabolika sind halt dafür bekannt, dass sie tatsächlich die Muskelmasse verstärken und auch natürlich die Muskelkraft stärken. Dazu gibt es sicher ein paar Studien, aber es ist nicht so viel, wie man eigentlich erwarten würde. Und es gibt viele andere Medikamente, die auf der WADA-Liste sind, für die es wenig wissenschaftliche Studien gibt, die belegen, also wenn jetzt ein 100-Meter-Läufer das nimmt gegen einen, der das nicht genommen hat, und dass er dann tatsächlich einen Vorteil hat, so ähnlich müsste man ja jetzt ganz vereinfacht gesagt mal einen Beweis führen, das ist gar nicht so oft vorhanden.
Aber kommt man da nicht extrem schnell in so ein moralisches Dilemma, dass man sagt, okay, also teilweise sind ja die Sperren, die Sportler unterliegen dann, das sind ja 1-2 Jahre, ja, und da reden wir von Profisportlern, die wirklich ihren kompletten Lebensunterhalt damit finanzieren, ihr ganzes Leben darauf aufgebaut haben, und dann kommt die WADA, die Dopingmittelbehörde, und sagt, nee, du darfst es jetzt nicht mehr machen, aber evidenzbasiert auf etwas, was gar nicht so gut getestet wurde. Das ist auch eigentlich so gesehen nicht fair, bei einem Mittel, wo man gar nicht weiß, ob es jetzt so leistungsfördernd ist.
Ein Mannschaftssportler, wenn der so eine Strafe kriegt, über 4 Jahre, das musst du dir einfach mal vorstellen. Du darfst nur, nimmst deinen Ball jeden früh und vielleicht noch ein bisschen Kopfballübungen so mit dem Seil. So. Du kannst natürlich, machst deine Weitläufe und machst dein Training, aber lass dich nicht dabei erwischen, zu einem Verein zu gehen, wird die Strafe sofort wieder hochgesetzt, weil man sagt, du bist gesperrt und du darfst den Sport nicht üben. Gut. Wenn aber jetzt ein Marathonläufer gesperrt wird.
Kann weiterlaufen.
Der kann weiterlaufen.
Ah, das ist ja krass unfair.
Ein Hochspringer, der kann weiter Hochsprung machen. Der holt sich halt seine Empfehlungen von seinem Hochsprungtrainer, vielleicht per E-Mail. Aber die Einzelsportarten, ja, oder auch mal etwas Exotischeres, auch Reiten oder solche Dinge kann man machen. Aber wenn man Mannschaftssportler ist, darf man das eben nicht machen. Und das ist eben besonders schwer. Man sieht es doch, wenn Spieler verletzt waren lange Zeit, welche Schwierigkeiten sie haben, manchmal wieder Fuß zu fassen. Und manche fassen nie mehr Fuß. Die Karriere ist zu Ende. Und deswegen ist es eigentlich, ich bin aber nie durchgekommen, das hat, muss ich ehrlich sagen, mich ein bisschen geärgert, niemals jemand interessiert, dass eigentlich die Strafen auch davon abhängig gemacht werden müssen, welche Sportart es ist.
Aber es macht ja nur Sinn, es ist ja komplett unfair sonst.
Ja, es ist total unfair.
Es ist ja komplett, okay, krass. Ich habe das Gefühl, es kommt ja eigentlich immer aus der gleichen Ecke. Das sind die Leichtathleten, Radsportler, Schwimmer, Tennis und so weiter. Wenn ich jetzt an Fußball denke, da gibt es auch Fälle, aber die kann ich gefühlt an einer Hand abzählen. Warum gibt es diese einen Sportarten, die da so krass anfällig sind und bei anderen ist es wiederum weniger der Fall?
Klar, die Leichtathletik-Sportarten sind erstmal von der Menge Geld, die man also bekommen kann durch eine Weltmeisterschaft. Das ist halt für einen Leichtathleten schon ein Betrag, wo er sagt, da werde ich weich. Ne? Das ist klar. Während andere, die Millionen verdienen, die sagen, also nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Habe ich gar nicht nötig, kann man auch sagen, ja. Aber also das Risiko gehe ich nicht ein. Ne? Also so unterschiedlich ist da die Situation. Und die Leichtathletik hat natürlich jetzt im Vergleich wieder gern mal zu Fußball, hat natürlich ja auch ein sehr viel härteres Training ist. Wird ja, wenn Sie mit einem Schwimmer beispielsweise sprechen oder auch Leichtathleten, die schmunzeln ja gelegentlich darüber, wie Fußballer trainieren. Mhm. Ja.
Wenn ich mal jetzt an Tennis denke, das war, glaube ich, dieses Jahr so der größte Doping-Skandal. Das war Jannik Sinner. Mhm. Der wurde auf irgendwelche Steroide positiv getestet und hat dann aber gesagt, nee, war ich vielleicht schon, aber war keine Absicht. Und dann hat er irgendwie da mit der Dopingbehörde einen Deal gemacht, dass sie gesagt haben, ja, wir kreiden dir zumindest die Fahrlässigkeit an, weil er ist halt irgendwie beim Physio, soll er irgendwie mit der Substanz in Kontakt gekommen sein. Da denke ich mir, ich will ihm gar nichts unterstellen, aber auf so einem Top-Shelf, auf so einer Ebene, ja, voll Profis, die größten der Welt, kann da sowas versehentlich passieren, dass du beim Physio hockst und du versehentlich mit einem Steroid in Kontakt kommst?
Das Schwierigste ist an dem Fall, ist, und warum das so hätte nicht passieren dürfen, ist der Fitnesstrainer von Sinner, ist ein studierter Pharmazeut. Und am Ende von so einem Studium kann man schon was über Medikamente sagen. Dass dann also eine Salbe, beziehungsweise es war in dem Fall sogar ein Spray, ins Umfeld von einem Spitzensportler gebracht wird, wo auf der Schachtel außen drauf steht Doping. Ja, da wird es halt für mich wirklich schwierig. Und es war ja bei Sinner so, dass der Masseur dann über den ganzen Körper diese Salbe verrieben hat und er hat ja hier am kleinen Finger eine Wunde gehabt und da war das Globistol drauf, ne? Soll man es glauben? Es könnte schon sein, dass er dadurch eben Vorteile gehabt hat, dass die Regenerationsfähigkeit verbessert ist. Vor allem, wenn man weiß, dass Sinner immer Auszeiten braucht. Das ist ihm überhaupt nicht in irgendeiner Form kritisieren bei ihm. Wenn jemand Auszeiten braucht in so harten Sportarten, ist das völlig klar. Ne? Nur, was halt im Fall Sinner, und es gab dann ja auch noch dann andere Fälle im Tennis, ist, dass man eben sehr milde geurteilt hat. Deswegen ist der Tennisverband für mich eigentlich der Verband, der eigentlich die anderen Sportler so ein bisschen arrogant links liegen lässt und sagt, wir machen unsere Regeln selbst. So ähnlich war das nämlich. Die WADA hat sich, also die Internationale Anti-Doping-Kommission, hat sich zwar bemüht und man hat dann halt diesen Deal gemacht mit diesen 4 Monaten Sperre, die man genau so gesetzt hat, dass es ihm nicht schadet. Das ist natürlich nicht gut.
Ich finde das so krass, dass da einfach jeder sein eigenes Süppchen kochen kann, weil auf der einen Seite hast du diese total strengen Sperren beim Mannschaftssport und dann hast du wieder andere Verbände, die sagen, naja, in dubio pro reo hat er bestimmt nicht so gemeint und dann bleibt er halt auf der Weltrangliste weiterhin ganz vorne.
Naja, aber nehmen wir ruhig nochmal Tennis her. Tennis und Golf, das sind ja Sportarten mit elitärem Charakter. Also Tennis jetzt nicht mehr ganz so, aber die Zeit vor Becker insbesondere, da war ja Tennis extrem elitär. Das wächst sich aus einer Sportart nicht so ohne weiteres aus. Die Tennisspieler meinen immer noch, sie sind was Besonderes. Es ist halt viel Geld drin und Tennis ist ein spektakulärer Sport. Die Leute möchten das IOC sicher auch in den Olympischen Spielen drin haben und dann, das sind halt Dinge, du gehst immer von Idealen aus im Sport, ja. So wächst man ja auf, also Sport und Idealismus, aber das gibt's einfach nicht mehr.
Ihr merkt schon, wir springen so ein bisschen durch die verschiedenen Sportarten durch, weil natürlich Doping so ein wahnsinnig allumfassender Begriff, ein allumfassendes Thema ist. Was mich total überrascht hat in der Recherche ist, wenn man an Doping denkt, dann denkt man ja eben an genau diese pushenden Mittel. Was ich so spannend fand, war das Thema bei den Fünfkämpfern. Fünfkampf und Alkohol. Wo man sich ja jetzt denkt, hallo, Alkohol ist ein Nervengift, ja, das macht ja tendenziell eher müde und sicherlich ein nicht konzentrierter, wenn man den Alkoholkonsum aus dem Alltag, ja, nach ein paar Bierchen mal damit vergleicht, aber trotzdem, es ist da total Thema. Warum?
Alkohol hat natürlich auch eine entsprechende dämpfende, beruhigende Wirkung und je nachdem, wie man es halt braucht. Und wenn mich hat es natürlich genauso überrascht, Fünfkämpfer, ja. Aber es überrascht genauso, dass Fußballer also lange und manche es scheinbar immer noch tun, dass sie vorher Alkohol einnehmen. Es gibt halt Leute, denen tut Alkohol gut, ja. Und anderen, ich könnte mit Alkohol nicht oder hätte zu meiner Zeit nicht mit Alkohol Fußball spielen können. Alkohol war und ist im Fußball ein Thema. Aber ein Thema, über das man nicht groß spricht.
Und im Fünfkampf habe ich gelesen, also das finde ich so krass, dass da anscheinend wirklich die wenigsten komplett nüchtern aufschlagen, weil es wohl die Hand beim Schießen beruhigen soll.
Naja, klar. Naja, beim Biathlon sind es beispielsweise Beta-Blocker, also das sind Substanzen, die das Zittern verhindern sollen. Wenn ich halt sehe, bei mir reicht ein Schnapsglas voll Alkohol und dann bin ich ruhig und dann bin ich genau der Idealzustand für meinen Sport, dann dann macht er das.
Lass uns noch mal ein bisschen über das gesellschaftliche Thema hinterm Doping sprechen, weil ob man jetzt einen Jan Ullrich nimmt, eine Claudia Pechstein, einen Dieter Baumann, sobald diese Tests positiv angeschlagen sind und das öffentlich wurde, wurden die ja wirklich mit der Mistgabel sprichwörtlich durchs Dorf gejagt. Da war, die wurden diabolisiert und waren davor die größten Helden. Warum glaubst du, ist das so krass? Oder ist es vielleicht auch ein deutsches Phänomen? Oder?
Die Menschen sind einfach enttäuscht und die journalistischen Kollegen sind auch enttäuscht. Der Sport soll ja, ich habe vorhin von Idealismus im Sport gesprochen, aber es soll ja auch eine Vorbildfunktion haben und den kann er eigentlich nur, muss man sagen, in den jungen Jahren eines Menschen haben. Ich glaube, alles, was über 20 ist, sieht die Dinge realistisch. Wenn ich ein guter Sportler bin, dann muss ich mich entscheiden, will ich das professionell machen, wenn es dann nicht ganz reicht, muss ich die Frage beantworten, will ich mir chemische Unterstützung besorgen? Ja, oder höre ich auf, ich kann es einfach nicht. So, also vereinfacht ist die Situation.
Wenn wir schon gerade beim Thema Vorbilder sind, lass uns bitte über die Enhanced Games sprechen, weil das, glaube ich, die Paradigmen, was ein Vorbild ist oder sein könnte, in Zukunft richtig krass verschieben könnte. Vielleicht magst du das einmal kurz erklären. Was sind diese Enhanced Games? Was hat es damit auf sich?
Also die Enhanced Games ist ein ganz konkreter Versuch mit kommerziellen Hintergedanken. Man nennt sie ja auch Dopingspiele, Doping freizugeben, den Wettbewerb so zu gestalten, dass auch die Sportler gut medizinisch betreut werden. Aber ansonsten sich dopen dürfen. Das ist natürlich etwas, Paradigmenwechsel ist fast noch ein milder Ausdruck. Das ist eigentlich etwas Unvorstellbares, aber es ist eben die Trump-Welt. Der Sohn von Trump ist ja auch unter den Investoren. Mhm. Und was man schon auch über die Spiele jetzt, wenn man das noch Spiele nennen darf, hinaus natürlich wissen muss, dass hier ein enormes kommerzielles Interesse dahinter steht, dass man einfach einen besseren Menschen, also im Sinn von Leistungsfähigkeit, eben haben möchte. Und das ist Peter Thiels Ziel. Und deswegen braucht er jetzt solche Enhanced Games mal. Man kann es auch Skrupellosigkeit nennen, dass man hier Dopingmittel Leuten gibt und dadurch natürlich auch das Thema in die Gesellschaft bringt. Und ich bin auch ziemlich sicher, auch wenn ich andere Stimmen aus verschiedenen Artikeln, die bei uns publiziert worden sind, gelesen habe oder gehört habe, dass sowas bei uns nicht ankommt. Das wird bei uns auch ankommen, weil es ist die Sensationslust des Menschen im Sport ist, die ist einfach enorm. Ja, und deswegen haben wir ja auch gleich beim Thema Doping. Deswegen haben wir ja Doping, weil eine Sportart, die auf Dauer keinen Weltrekord hervorbringt, natürlich nicht so in Fokus steht. Ne?
Drei der ganz großen Investoren bei diesen Enhanced Games sind, wie du gesagt hast, Peter Thiel, Christian Angermeier und Donald J. Trump Jr. Wenn man sich die Website von denen anschaut, die ganzen Internet-Social-Media-Auftritte, dann wirkt das so, als würden sie das alles total im Namen der Wissenschaft machen wollen. Genau. Und ganz oft kommt ja auch dieser geflügelte Begriff von Superhuman und so weiter, kann man ein bisschen gruselig finden, aber sie sagen ja erstmal, nein, wir machen das Ganze im Namen der Wissenschaft. Ist es deiner Meinung nach einfach ein Cover-up, um am Ende vielleicht nicht mal TV-Rechte, sondern sogar einfach Medikamente, leistungssteigernde Medikamente verkaufen zu können? Oder sagst du, nein, das ist fair, das ist wirklich im Namen der Wissenschaft?
Nein, natürlich. Der bessere Mensch und auch der Mensch, der länger lebt, Das ist ein Ziel von Angermeier und es ist ein Ziel von Thiel, ganz klar. Was eben nicht ganz dazu passt, ist, dass sie eben auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, die ja nun in der Regel nicht wirksam sind, die meisten zumindest, ja, dass sie damit auch Geld verdienen wollen. Das widerspricht dem Ganzen ein bisschen. Aber das muss ich Peter Thiel wirklich nicht absprechen. Er möchte den Supermenschen. Ja, und dazu braucht er natürlich das Überschreiten von Grenzen. Und die Enhanced Games ist eine, du hast Paradigmenwechsel, kann man es nennen, ja. Das ist einfach ein Schritt, der unbedingt notwendig ist, damit man in Zukunft relativ offen eben auch Stoffe umsetzen kann. Natürlich in der Hoffnung, dass nächstes Jahr bei den Spielen nichts Schlimmes passiert, es kommt ja auch noch, wenn natürlich gleich schwere Zwischenfälle sind, schaut die Sache schon ein bisschen anders aus, aber wenn es dann funktioniert, dann geht es immer so weiter.
Das ist ein schleichender Prozess,
der sich dann einstellt. Ein schleichender Prozess, die Dosierungen werden erhöht, es gibt dann auch die, sagen wir mal, die Grenze dazu, dass auch Menschen sich zu anderen Dingen zur Verfügung stellen, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Also nicht den Sport, ja, sondern den Enhanced Human Being sozusagen. Ja. Das ist sicher ein Ziel von ihm. Und eben die Langlebigkeit. Das ist ja momentan auch so ein Stichwort, das wir im Deutschen auch Longevity verwenden. Das steckt da alles dahinter. Aber auch natürlich, dass ich damit Milliarden verdiene. Also ein Peter Thiel macht es, das ist halt sein Geschäftsmodell, ja, aber es muss trotzdem Milliarden bringen. Ne? Also er macht es nicht aus Idealismus heraus, um neue Medikamente zu entwickeln, die also für den Menschen nur gut sind. Also das glaube ich, kann man sich abschminken.
Das ist jetzt so ein bisschen, als würde ich dich auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen schicken. Aber das, was wir jetzt gerade besprochen haben, was du mir hier erzählst, das klingt ja einfach nur nach einer absoluten Dystopie. Ja, du hast ein paar superreiche Milliardäre, die, das ist ja so wie so eine Superschurken-Story, die auf Kosten der Gesundheit von anderen Menschen Dinge ausprobieren und das Ganze noch irgendwie so ein bisschen Hunger Games-mäßig.
Genau das ist auf,
okay, genau aber, das aber ist gibt es irgendwas was Hoffnungsvolles, was du uns da noch mitgeben kannst? Oder,
für die Enhanced Games?
Nee, nicht für die Enhanced Games, sondern wie wir als Menschen, als Gesellschaft damit umgehen, weil sonst können wir das einfach zur Seite legen, abhaken und sagen, ja, ist halt Glück gelaufen für uns.
Für uns Pharmakologen ist es natürlich jetzt enorm spannend, was da passiert nächstes Jahr. Ja. Jetzt was Positives?
Schwierig.
Das ist schwierig. Also ich glaube, Sport wird einfach immer mehr zum Spektakel und wie eine Zirkusveranstaltung. Das wird man nicht verhindern können. Auch eure Zuschauer und Zuhörer wollen halt einfach sensationelle Dinge sehen. Deswegen wird der Sport sich in eine Richtung entwickeln, die mit dem Sport, wie er vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war, nichts mehr zu tun haben wird.
Sportler und der Sport an sich hatten und haben ja eine unglaubliche Vorbildsfunktion. Und gleichzeitig leben wir gerade in so unseren westlichen Gesellschaften in sehr effizienz- und leistungsgetriebenen Gesellschaften. Das kriegt man ja schon als Jugendlicher mit, dass man sagt, hey, du musst viel leisten und am besten mehr als alle anderen und du musst noch besser sein. Wenn jetzt auf einmal so ein Superhuman etabliert wird, verschiebt das nicht völlig die Wertevorstellung gerade von jungen Menschen?
Naja, das sehen wir ja immer wieder bei den jungen Menschen und ich gehöre jetzt wirklich nicht zu denen, die ständig die jungen Menschen kritisieren. Sie verlieren halt auch, sagen wir mal, das Gefühl für Grenzen, ja, und sie deuten ja dann darauf hin, schau nach Las Vegas, das ist gut gegangen, ja. Schau dahin, das ist gut gegangen.
Das ist Wahnsinn. Es hat sich ja auch so völlig etabliert, wenn wir jetzt mal in unseren Alltag wieder zurückgehen, ich mir die Supermarktregale anschaue oder was es online alles für Angebote gibt. Ja. Es ist ja alles voll mit Protein. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen.
Kreatin, also diese leistungssteigernden, aufpushenden Mittel, Supplements, Probiotics, was auch immer.
Ja.
Kannst du uns da mal ein bisschen weiterhelfen, weil es dieses Überangebot gibt? Was sind Dinge, wo du sagst, ja, kann man machen, mit mehr Protein baust du mehr Muskeln auf, und auch Sachen, wo du sagst, Leute, lasst da bitte die Finger von?
Kreatin zum Beispiel. Es gibt jetzt ein, zwei Studien, das muss ich fairerweise sagen. Man sagt, ja, die Muskelkraft und Muskelstoffwechsel wird verbessert. Ich glaube es nicht so ganz, aber alles andere, was soll das bringen? Nehmen wir die Vitamine, die werden ja auch tonnenweise, ja, die sind egal. Ne? Ja, also Vitamine brauche ich eigentlich nur dann, wenn ich einen Vitaminmangel habe. Und wenn die Leute dann beliebig zugreifen können und das Zeug reinhauen, es wird aber nichts bewirken. Das ist eine Industrie, die arbeitet wirklich völlig für sich. Die ist sowas von unkontrolliert. Die können einfach irgendwas anmelden, ja, und die müssen da keine Studien oder was machen, sondern die sagen ganz einfach, dieser Stoff, den nehme ich jetzt, und den nehme ich in der dreifachen Dosis, und dann bringe ich den irgendwie in den Handel, und es funktioniert. Wie diese Krass. Dinge dann zu regeln sind, das wird man einfach sehen.
Der Protein-Hype ist ja so unfassbar groß. Es gibt ja alles mit Protein. Es gibt Gummibärchen, Puddings,
ja,
Snickers, was auch immer, ja. Alles mit Protein drin, und ich habe echt das Gefühl, natürlich nicht bei allen und vor allem nicht mit den Menschen, die sich mit Sport und Gesundheit auseinandersetzen, aber bei anderen, die kaufen sich das, und da ist so viel Zucker drin und so viel Scheiße, aber es steht halt Protein drauf, und die setzen sich hin und denken sich, jetzt tue ich meinem Körper mal was Gutes.
Also, naja, das Protein ist jetzt auch ein bisschen so, denke ich, wird benutzt, dass es gesund ausschauen soll. Ne? Also Protein, es kann ja nichts Schlimmes sein. Ne? Da muss man halt wirklich Obacht geben und sich einfach anschauen, was da an Zucker drin ist.
Wir haben sehr viele Sachen angeschnitten. Ganz am Ende gibt es immer noch eine Frage, das ist immer die gleiche bei allen Gästen, die hier im Deep Dive zu Gast sind. Das ist die Alien-Frage. Stell dir mal vor, Aliens landen auf der Welt und die haben keine Ahnung, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie der Mensch funktioniert, der menschliche Körper, Geist, was auch immer. Und die sehen einfach, da machen Leute, die scheinen zu leiden, die machen, also was wir als Sport dann machen, ja, die geben sich wahnsinnig viel Mühe für eine Sache, die schwitzen, die schnaufen, das nehmen sie dann wahr. Und dann kommen sie zu dir und fragen dich, Fritz, warum das Ganze? Was sagst du ihm?
Das ist eben der Homo sapiens. Und der ist so. Und der hat so viele negative Eigenschaften und er hat auch so viele positive Eigenschaften. Und der Alien, der schüttelt den Kopf. Ja, und wir schütteln vielleicht den Kopf, wenn wir auf seine Heimat zugehen. Ja.
Dann lassen wir sie mal weiterfliegen.
Ich weiß, es ist keine besonders intelligente Antwort, aber was anderes ist mir
nicht
eingefallen.
Ja. Es ist auch keine sonderlich intelligente Frage, aber ich mag sie, weil unsere Gäste da immer sehr unterschiedlich drauf reagieren. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Fritz, vielen, vielen Dank dir, dass du uns in die Tiefen des Dopings, die verschiedenen Fälle mitgenommen hast. Es ist ein unglaublich spannendes Thema, sowohl was den Profisport angeht, aber auch diese leistungssteigernden Mittelchen im Alltag, die einem von links und rechts und von allen Seiten so ein bisschen aufgeschwatzt werden. Freunde, wenn ihr Bock habt, wir freuen uns wahnsinnig über euer Feedback. Lasst uns das einfach in den Kommentaren. Lasst ein Abo da. Lasst auf YouTube, wenn ihr es gerade seht, gerne ein Like da. Supportet uns hier wahnsinnig gerne. Es macht richtig, richtig viel Spaß, den Podcast hier mit euch, für euch zu produzieren. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut gerne mal noch in den anderen Folgen vorbei. Vielen Dank und bis nächsten Dienstag.